Profil Podcasts.
Hallo und willkommen zum Super Tuesday Podcast von Profil. Mein Name ist Martin Staudinger.
Und mein Name ist Robert Treichler.
Es ist Dienstag und es ist ein entscheidender Dienstag für die Vereinigten Staaten von Amerika. Denn heute Abend Ortszeit in Europa hier und Mittag in Washington beginnt tatsächlich das Amtsenthebungsverfahren, der Prozess gegen Donald Trump im Senat. Die Anwälte der Republikaner und die Anwälte der Demokraten haben jetzt von 13 Uhr Ortszeit an 24 Stunden Zeit, um ihre Argumente zu präsentieren und ihre Punkte zu machen, um nach Ansicht der Demokraten Trump aus dem Amt zu jagen und dann nach Ansicht der Republikaner das zu verhindern. Es wird jetzt aber wahrscheinlich am Anfang nicht gleich wirklich zur Sache gehen, sondern in den ersten Stunden wird es vor allem um das Prozedere dieses Prozesses gehen. Und der Großteil des Verfahrens spielt sich dann zu nachtschlafender Zeit ab, was sicher im Sinne der Republikaner ist.
Das Prozedere ist ja nicht ganz simpel. Es ist nicht so, dass jeder seit Jahren weiß, wie so ein Impeachment abläuft, sondern es wird da ordentlich gestritten, oder?
Ja, da gibt es natürlich Auseinandersetzungen zwischen den beiden Parteien. Jede versucht, das Verfahren so zu gestalten, dass es in ihrem Sinne ist. Die Demokraten hätten zum Beispiel gern, dass weitere Zeugen aufgerufen werden können, die noch nicht bekannt sind. Die Republikaner möchten das vermutlich gerne verhindern. Donald Trump hätte das Verfahren überhaupt gleich am liebsten abgesagt. Also er hat appelliert an den Senat, das Verfahren einfach zu dismissen, also fallen zu lassen. Das wollten dann die Republikaner aber auch wieder nicht. Zumindest die moderaten Republikaner haben schon darauf gedrungen, dass man sich die Argumente der Demokraten anhört. Auch um den Eindruck zu vermeiden, dass man da den Präsidenten zu leicht wegkommen lässt. Die Abgeordneten in den Vereinigten Staaten haben da schon eine gewisse Selbstachtung und Eigenständigkeit. Und das wird sich jetzt in den nächsten Stunden rausstellen, wie das genau abläuft.
Es gibt ja zwei große Präzedenzfälle. Einer davon ist das Impeachment gegen Bill Clinton im Jahr 1999. Und man versucht sich da anzulehnen, aber die Republikaner versuchen doch, sich ein wenig Vorteile zu verschaffen. Etwa diese 24 Stunden, das steht nirgendwo, sondern das haben die sich jetzt ausgedacht. Tatsächlich waren es, bei Clinton waren es 3 Tage, über die sich die Zeit erstreckt hat, wo die Anklage dargelegt werden konnte und auch die Verteidigung. Jetzt sollen es jeweils 24 Stunden sein. Das heißt, die Republikaner versuchen das einfach möglichst klein zu halten.
Bei Bill Clinton war es ja auch so, dass die Ermittlungsergebnisse des Repräsentantenhauses 1:1 automatisch vom Senat übernommen werden mussten, beziehungsweise der Senat musste die anerkennen. Das ist in diesem Fall auch nicht so. Da haben die Republikaner schon Sorge getragen, dass nicht einfach alles, was das Repräsentantenhaus jetzt zusammengetragen hat, auch ins Verfahren sozusagen Eingang findet. Jetzt müsste man aber wahrscheinlich, es ist ja doch schon einige Jahre her, das Bill Clinton-Verfahren kurz mal sagen, was da zur Erinnerung eigentlich los war.
Sehr richtig. Bill Clinton sollte seines Amtes als US-Präsident enthoben werden, weil man ihm vorgeworfen hat, er habe vor einer Grand Jury eine Falschaussage getätigt und er habe in weiterer Folge versucht, die Justiz zu behindern bei der Aufklärung dieses Falls. Damals ging es darum, dass Clinton von einer ehemaligen Mitarbeiterin von Paula Jones beschuldigt wurde eines sexuellen Übergriffs. Und Clinton hat in diesem Gerichtsverfahren ausgesagt, er habe niemals eine sexuelle Beziehung mit der Praktikantin im Weißen Haus, mit Monica Lewinsky, gehabt. Das spielte also als im Zuge der Beweisaufnahme eine Rolle in dem Verfahren Paula Jones gegen Bill Clinton. Und Clinton hat gesagt, ich hatte nie eine sexuelle Beziehung mit Monica Lewinsky. Dann kam Kenneth Starr ins Spiel. Das war der Sonderermittler. Die Republikaner haben damals einen Sonderermittler verlangt und bekommen. Der hat eigentlich eine andere Affäre von Bill Clinton untersucht, nämlich Whitewater, ging es um ein Immobiliengeschäft. Und der kam aber im Zuge seiner Ermittlungen auch auf diese Paula Jones-Sache, hat weiter geforscht und Belege dafür gefunden, dass Clinton sehr wohl eine sexuelle Beziehung mit Monica Lewinsky gehabt hatte. Das heißt, er hat Beweise dafür gefunden, dass Clinton tatsächlich vor Gericht gelogen hat.
Ken Starr wurde ja damals als ganz, ganz verbissener Ankläger empfunden, kann ich mich erinnern. Also das war so wirklich der Kettenhund sozusagen, der Republikaner, der gewühlt hat und gegraben hat und immer weiter versucht hat, diese Geschichte aufzuklären.
Und der auch viele Dinge zutage gefördert hat. Und jetzt schließt sich der Kreis, denn dieser selbe Kenneth Starr, der damals Beweise gegen den amtierenden US-Präsidenten Bill Clinton gesammelt hat, ist jetzt einer der Verteidiger des nun amtierenden US-Präsidenten Donald Trump.
Ein älterer Herr inzwischen, 20 Jahre später, wir haben aber jetzt gerade nachgeschaut, hat sich eigentlich ganz gut gehalten, schaut noch relativ frisch aus.
Sonderermitteln hält offenbar fit.
Hält fit und er ist auch kampfesmutig, wie man so den Medien entnehmen kann. Und es gibt noch einen zweiten sehr prominenten Verteidiger von Donald Trump, das ist der Strafverteidiger Alan Dershowitz.
Eine sehr interessante Figur in der amerikanischen Justizgeschichte, kann man sagen. Der hat viele, viele spektakuläre Fälle übergehabt, sehr prominente Mandanten gehabt. Mike Tyson, der Boxer, war sein Klient, Patty Hearst. Und das Interessante ist auch, dass er eigentlich ein politisch gesehener Demokrat ist. Also er ist sehr gut befreundet mit Hillary Clinton. Er kannte Donald Trump früher schon. Profil hat ihn interviewt, kurz vor der Wahl, im Jahr der vergangenen Wahlen, 2016.
Wir werden das auch online stellen, das genau, Interview.
Man sieht das online. Und er hat damals gesagt, er hält Trump für einen anständigen Kerl, für einen Populisten, aber er hat eindeutig erkennen lassen, dass seine Sympathien bei Hillary Clinton liegen. Er verteidigt jetzt auch Donald Trump.
Das wird ihm ja schon zum Vorwurf gemacht.
Und naja, die Überlegung ist, war es klug, Kenneth Starr und Alan Dershowitz ins Team zu holen? Denn Kenneth Starr war natürlich gewissermaßen der Rottweiler, der Kettenhund, der Republikaner. Das heißt, alles, was er damals gesagt hat über das Impeachment-Verfahren, kann jetzt umgekehrt gegen ihn ausgelegt werden. Bei Dershowitz, ihm wurde unter anderem vorgeworfen, er habe schlimme Leute verteidigt, was natürlich lächerlich ist, weil das ist der Job eines Strafverteidigers. Gleichzeitig aber hat sich auch Dershowitz damals, 98, vor dem Impeachment gegen Clinton geäußert und hat zum Beispiel gesagt, man kann auch Dinge anklagen im Zuge eines Impeachments, die nicht notwendigerweise ein strafrechtliches Delikt seien. Da geht es jetzt um den ersten Anklagepunkt gegen Trump, Abuse of Power, Machtmissbrauch. Das ist im Gesetz kein strafrechtlich vorgesehenes Delikt, aber es ist etwas, was im Impeachment einen Anklagepunkt sein kann.
Das ist überhaupt ganz interessant, weil wir haben jetzt bis jetzt eigentlich immer gehört, die Anklagepunkte gegen Trump und die Argumentation der Demokraten. Wie argumentieren denn eigentlich die Verteidiger von Trump? Was sind deren Punkte?
Die haben ein langes Dokument vorgelegt und im Wesentlichen ist es hochinteressant. Sie bestreiten die Fakten nicht. Sie bestreiten nicht, dass Trump mit der Militärhilfe, die er der Ukraine zugesagt hat, dann zugewartet hat, dass er die verschoben hat. Die Demokraten sagen, er hat sie nur verschoben, um die Ukraine zu mehr oder weniger zu zwingen oder zu nötigen, gegen Trumps Widersacher Joe Biden zu ermitteln. Joe Biden, der demokratische Präsidentschaftskandidat, zumindest derjenige, der in Führung liegt. Sie sagen, es liegt im Ermessen eines Präsidenten, solche außenpolitische Entscheidungen zu treffen. Er habe damit nicht die Ukraine drängen wollen, gegen Biden zu ermitteln, sondern unabhängig davon hat er einfach Ziele verfolgt und deshalb die Militärhilfe etwas verzögert. Außerdem sagen sie,
Ziele, die außerhalb seines eigenen Interesses lagen.
Ja, also er wollte die Korruption bekämpfen, er wollte andere Länder dazu bekommen, dass sie auch Militärhilfe an die Ukraine liefern, etc. Also, und die sagen, also wenn man jetzt einen Präsidenten wegen solcher Entscheidungen impeacht, dann würde das gewissermaßen die Verfassung sprengen und es würde einen Präsidenten so schwächen, dass er das zukünftige Präsidenten ihr Amt nicht mehr voll ausüben können.
Ist das Impeachment-Verfahren jetzt eigentlich ein Prozess im eigentlichen Sinne?
Wir erleben das jetzt, es hat viele Elemente eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Es gibt eine Verteidigung, es gibt eine Anklage, es gibt Anklagepunkte, Zeugen, Beweise etc. Aber am Ende des Tages läuft es auf eine politische Beurteilung hinaus. Zum Vergleich, bei Bill Clinton wurde die Frage gestellt, hat er vor der Grand Jury eine Falschaussage getätigt? Das hätte eigentlich jeder bejahen müssen. Er hatte Sex mit Monica Lewinsky. Jeder wusste das. Die Republikaner haben damals gesagt, diese Frage gilt es zu beantworten. Hat er eine Falschaussage getätigt, dann muss er verurteilt werden, dann muss er seines Amtes enthoben werden. Die Demokraten hingegen haben gemeint, es läuft auf eine ganz andere Frage hinaus, nämlich, das hat damals der Sprecher des Präsidenten, wenn man so will, vor dem Verfahren gesagt, die Frage ist, würde es die Freiheiten des amerikanischen Volkes beeinträchtigen, wären die einem Risiko ausgesetzt, wenn Clinton im Amt bleibt? Diese Frage müssten sie beantworten. Und deshalb haben damals alle demokratischen Senatoren mit Nein gestimmt, nein, er hat keine Falschaussage getätigt. Wohingegen die Republikaner, 45 Republikaner gesagt haben, er hat eine Falschaussage getätigt, 10 haben gesagt, er hat keine Falschaussage getätigt. Das heißt, die Frage wird auch diesmal sein, ganz simpel gesagt, hat er seine Macht missbraucht, müsste man wahrscheinlich ja sagen. Die Frage ist aber, hat er seine Macht in einem Ausmaß missbraucht, dass es unausweichlich macht, ihn aus dem Amt zu jagen. Deswegen werden die Republikaner mit aller Wahrscheinlichkeit nach sagen, nein, das, was er getan hat, reicht nicht. Und die Demokraten werden sagen, alle Elemente, alle Beweise liegen auf dem Tisch, er hat sein Amt missbraucht, er hat die Militärhilfe zurückgehalten, er hat den Präsidenten gedrängt, er hat dem ukrainischen Präsidenten in Aussicht gestellt, ein Treffen, wenn er bloß gegen Biden ermittelt. Aber all das werden die Republikaner sagen, das reicht nicht.
Und das Stimmungsbild in der Bevölkerung ist ja auch nicht ganz eindeutig. 51% der US-Amerikaner sagen derzeit nach einer Umfrage von CNN, dass der Senat Trump aus dem Amt entfernen sollte. 45% sind dagegen, das ist aber nur eine Umfrage. Im Schnitt sind nicht ganz die Hälfte der Bevölkerung der Meinung, dass Trump impeached werden soll, also wirklich aus dem Amt gejagt werden soll. Und das macht es natürlich für die Politik jetzt auch nicht so eindeutig, auf welche Seite sie sich lehnen sollen. An den Zustimmungs- und Abneigungsraten von Trump hat sich in den vergangenen Tagen nicht viel geändert. Die sind immer bei knapp 53%, die Trump ablehnen, und knapp 43%, ihn weiterhin gut finden.
Man kann sagen, es ist der Druck auf die republikanischen Senatoren, Trump zu verurteilen, einfach nicht groß genug.
Nicht groß genug,
also genau. Sie können bei ihrer parteipolitischen Haltung bleiben, ohne jetzt desavouiert, sich selbst zu desavouieren und als Verräter der Verfassung dazustehen.
Aber interessante Ergebnisse gibt es in den Umfragen zur Präsidentschaftswahl, also in den Umfragen in der Gesamtbevölkerung der einzelnen Staaten. Und da liegen jetzt interessanterweise in sehr vielen Staaten die demokratischen Kandidaten relativ klar vor Donald Trump. Die demokratischen Kandidaten, von denen noch nicht klar ist, wer es tatsächlich wird, aber alle oder fast alle in mehreren Staaten ganz klar vor Trump. Und interessanterweise auch in einigen der sogenannten Swing States. Also in Staaten, wo das Ergebnis entweder bei den letzten Wahlen 2016 ganz knapp war oder die demokratische Staaten, die auf die Seite der Republikaner gekippt sind, die Demokraten also wieder zurückholen möchten und sich Chancen darauf ausrechnen. Das ist zum Beispiel Florida, das ist Nevada, Michigan und Wisconsin, und da ist das Meinungsbild momentan recht klar auf Seiten der Demokraten. Das heißt, das Rennen um die Präsidentschaft bleibt weiter spannend.
Das heißt, man kann sagen, das Impeachment hätte zumindest diesen politischen positiven Effekt für die Demokraten, auch wenn sie Trump jetzt nicht mittels Abstimmung im Senat stürzen können. Die Chancen sind möglicherweise ein bisschen gestiegen, es am 3. November zu schaffen.
Weil es punktuell in manchen Staaten bei ihrer Kernwählerschaft oder bei ihrer früheren Wählerschaft jetzt wieder dazu führt, dass sich die zu den Demokraten hinwenden.
Richtig.
Das wäre es gewesen diese Woche mit dem Super Tuesday. Nächste Woche haben wir einen Gast. Wir verraten noch nicht, wer es ist.
Auf Wiedersehen.